war so eher durchzogen, würde ich so sagen. Ich lernte, der Glaube an einen einzigen Gott ging so in den letzten Jahren immer mehr etwas zurück. Etwas anderes, ein Viertel der Befragten gab an, dass sie an eine höhere Macht glauben. Der Anteil der Menschen steigt, die nicht genau wissen, wie sie sich zu Fragen um die Spiritualität oder spirituelle Fragen positionieren sollen. Und über 55% sind der Meinung, dass es wahrscheinlich ist, dass es neben der materiellen Welt irgend noch etwas, eine andere Wirklichkeit gibt. Ich habe mich dann gefragt, wie ich diese Fragen, diese Punkte beantworten würde, wie ihr es vielleicht beantworten würdet, so eine Umfrage mit ganz vielen Fragen, wie es in deinem Umfeld aussieht, wenn das Thema auf Glaube, auf Spiritualität gelenkt wird. Im Rahmen der Predigtserie Hoffnungsvoll befassen wir uns heute damit, dass wir hoffnungsvoll sein können, weil es mehr gibt, als wir sehen. Doch wie sieht dieses Mehr aus? Was stellen wir uns darunter vor? Entspricht es unseren Erwartungen? Können wir uns überhaupt mit dem befassen, was wir nicht sehen? Und führt uns das nicht so auf gefährliche Wege der Interpretation, vielleicht sogar Irrwege, wenn wir uns damit befassen? Also Fragen über Fragen, die da auftauchen, wenn wir so ganz generell über Glauben und Spiritualität sprechen. Wenn wir uns aber mit dem Gott befassen, der sich in der Bibel vorstellt und zeigt, so kommen wir zum eindeutigen Schluss, ja, es gibt mehr, als wir sehen können. Unser Leben ist nicht nur eine Leidensphase von einem Nichts in ein anderes Nichts. Unser Leben hat einen Sinn, weil Gott uns geschaffen hat, weil Gott uns Leben geschenkt hat. Und weil Gott Leben mit Sinn schafft, gibt er auch einen Auftrag mit. Nicht bedeutungslos, nicht auftragslos, sondern er schafft Leben mit Sinn und einem Auftrag. Und weil er uns einen Auftrag mit auf den Weg gibt, stellt er uns auch die Werkzeuge zur Verfügung, die wir für diesen Auftrag brauchen. Aber vielleicht geht es dir so, dass du manchmal weder Sinn noch Auftrag noch irgendwelche Hilfe siehst, die du eigentlich gerade benötigst. Das können vielleicht ganz unangenehme Situationen sein, Phasen in deinem Leben. Und wenn wir sehen, wie viele Menschen heute verzweifelt nach Sinn, nach Lebenssinn suchen, eigentlich in einer Gesellschaft, in der wir alles haben, dann müsste uns das aufrütteln. Wir haben alles. Und doch sind so viele und sind wir immer wieder auf der Suche nach Sinn. Liegt das Problem darin, dass es keinen Sinn gibt? Oder dass wir ihn einfach nicht sehen? Liegt das Problem darin, dass wir keine Hilfe bekommen auf unserem Weg oder sie einfach am falschen Ort suchen? Es gibt mehr, als wir sehen können. Und Gott spricht in seinem Wort, in der Bibel, ganz konkret davon. Und doch, manchmal erscheint es, als ob wir blind wären für das, was Gott uns zeigen will. Und in den nächsten Minuten machen wir uns auf den Weg vom geistlichen Sehen. Ich habe das mal so genannt, ein Sehen und Wahrnehmen von Dingen, die Gott für uns bereithält. Und wir werden uns damit befassen, was für Auswirkungen es hat, wenn wir die Welt sozusagen durch Gottes Augen wahrnehmen. Im Neuen Testament, Johannes Kapitel 9, lesen wir, dass Jesus einen blinden Mann geheilt hat. Vorhin hatten wir es von einem gelähmten Mann, hier von einem blinden Mann, der Jesus geheilt hat. Und diese Heilung hat hohe Wellen geschlagen. All die umstehenden Personen, die haben das mitbekommen und sich gefragt, oh, was geht da vor sich? Dieser Mann war doch blind. Ich meine, sogar seit Geburt an blind. Und jetzt kann er plötzlich sehen, was geht da vor sich? Und dann sagt ganz am Schluss von diesem Bericht in Johannes 9, Jesus sagt, ich bin in diese Welt gekommen, um Gericht zu halten. Die nicht sehen können, sollen sehend werden. Und die sehen können, sollen blind werden. Das hörten einige von den Pharisäern, die bei ihm waren. Sie fragten ihn, sind wir etwa auch blind? Jesus antwortete, wenn ihr blind wärt, wäret ihr keine Sünder. Aber jetzt behauptet ihr, wir sehen. Darum bleibt eure Sünde bestehen. Wie die Pharisäer meinen wir manchmal, wir hätten alles unter Kontrolle. Wir sind überzeugt, dass unsere eigene Wahrnehmung die absolute Wahrheit ist. Ich weiß noch, als ich in meinem ersten Sommerlager der Jungschi war, es startet ja jetzt in einer Woche, das diesjährige Sommerlager, wir waren... Ich glaube, es ging irgendwie um Zeitreise. Wir hatten ein Telefon, mit dem man Zeitreise machen konnte. Und dieses Zeitreisetelefon mussten wir beschützen. Und dann hatten wir eine Nachtwache, die ganze Nacht immer eine andere Gruppe. Und ich war dort ziemlich klein und war eingeteilt mit meiner Zeltgruppe, das Telefon in der Nacht zu beschützen. Und jeden Augenblick konnten Angreifer kommen und dieses Telefon stehlen. Wir waren stolz, diese Aufgabe machen zu dürfen. Und ich habe dann so im Dunkeln am Waldrand sind wir so im Kreis gesessen, natürlich ohne Licht, durfte uns ja nicht sehen. Und ich sagte zu meinem Leiter, das ist schon noch gut, dass niemand von uns rot anhat. Weil in meiner Wahrnehmung leuchtete die Farbe rot durch die ganze Nacht. Und dann nahm der Leiter die Taschenlampe und zündete im Kreis herum und rot, rot, rot. Mein Pullover rot, den ich angezogen habe. Also ja, zum Teil sind wir in unserer eigenen Wahrnehmung so gefangen, dass wir blind sind für die eigentliche Realität. Und ein Hinweis für geistliche Blindheit, würde ich mal so benennen, ist, wenn wir meinen, dass wir den Durchblick haben. Wir wollen jetzt so einen bewegenden Bericht aus dem Alten Testament anschauen, eintauchen. Es geht darin um den Propheten Elisa. Elisa war ein Prophet im Norden von Israel, ein Mann Gottes. Und die Israeliten wussten, das war ein Mann Gottes. Der war bekannt. Und zu seiner Zeit, als er lebte, kamen die Aramäer, Nachbarvolk von Israel, immer wieder ins Land, griffen Israel an und plünderten es. Und wir möchten 2. Könige, Kapitel 6, Vers 8 bis 23 lesen, hören. Wir werden das via Hörbibel abspielen und das ist Luther-Übersetzung. Ich finde es sehr eindrücklich, wie Sie es lesen und was wir darin hören. Wir lesen oder hören miteinander 2. Könige 6, Vers 8 bis 23.
Und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach, Wir wollen da und da einen Hinterhalt legen.
Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. So sandte denn der König von Israel hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut und tat das nicht nur einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber, und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen,
»Wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unseren es mit dem König von Israel hält?«
Da sprach einer seiner Obersten,
»Nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel, auch was du in der Kammer redest, wo dein Lager ist.«
Er sprach,
»So geht hin und seht, wo er ist, damit ich hinsende und ihn holen lasse.«
Und sie sagten es ihm an und sprachen,
»Siehe, er ist in Dothan.«
Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus, und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm,
»O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun?«
Er sprach,
»Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind.«
Und Elisa betete und sprach,
»Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe.«
Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach,
»Herr, schlage dies Volk mit Blindheit.«
Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen,
»Dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt. Folgt mir nach. Ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht.«
Und er führte sie nach Samaria. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa,
»Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen.«
Und der Herr öffnete ihnen die Augen, und sie sahen, und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa,
»Mein Vater, soll ich sie töten?«
Er sprach,
»Du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen.«
Da wurde ein großes Mahl bereitet. Und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel.
Ich finde diese Verse, dieser Bericht, unglaublich stark. Elisa vereitelte die Angriffe von den Aramäern. Und nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal. Und das brachte den König von Aram dazu zu fragen, hey, was ist da überhaupt los? Wer ist gegen uns? Er spürte Elisa auf und wollte ihn beseitigen. Und dann kam es eben, wir haben es gelesen, ich lese nochmals die einige Verse, kam es zu dieser morgendlichen Überraschung vom Diener von Elisa. Als der Diener Elisas morgens aufstand und vor die Tür trat, sah er die Stadt von Truppen und Streitwagen umstellt. Was sollen wir tun? Fragte er Elisa. Der gab ihm zur Antwort, lass dir keine Angst einjagen, weil es so viele sind. Auf unserer Seite stehen noch mehr. Darauf betete Elisa, Herr, öffne doch meinem Diener die Augen. Da öffnete der Herr ihm die Augen und er sah, der ganze Berg, auf dem die Stadt lag, war rings um Elisa bedeckt mit Pferden und Streitwagen aus Feuer. Der Diener von Elisa nahm wahr, dass sie von Feinden umzingelt waren. Doch er war geistlich blind für die Realität Gottes. Wir können uns mit den klügsten Köpfen und mit den geistlichsten Personen abgeben. Wir können sogar an Gott glauben und gottesfürchtig sein und doch geistlich blind sein. geistlich sehen zu können, Gottes Realität wahrzunehmen, können wir uns nicht erarbeiten. Es ist ein Geschenk Gottes. Und darum auch das Gebet von Elisa, dass Gott dem Diener die Augen öffnet. Unser Leben ist heute sehr kopflastig. Wissen ist ein wertvolles Gut. Studieren oder Zusammenhänge erklären können und so weiter. Auch als Christen wissen wir sehr vieles. Wir wissen um die 10 Gebote, um das, was in der Bibel steht, mehr oder weniger. Doch es bleibt vielfach ein Wissen und eine Theorie. Aber das ist bei uns ja nicht so. Oder doch? Es wäre eigentlich viel einfacher, wenn der Glaube an Jesus nicht nur Theorie ist, sondern wenn wir diesen Glauben erleben, sehen können. Und genau das ist es. Der Glaube an Jesus lässt uns in eine neue Realität eintauchen. Es ist nicht nur ein Wissen aneignen über Gott, sondern Gott schenkt uns eine neue Sichtweise, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Ein neues Leben. Er öffnet uns unsere Augen für sein Wirken in dieser Welt. Und mein Gebet heute Morgen, auch in den letzten Tagen, war immer mal wieder, dass Gott unsere Augen öffnet für seine Realität, für sein Wirken, was er tut und wer er ist. Und das zeigt sich im Alltag, wenn wir zum Beispiel Bibel lesen, dann lesen wir etwas, das wir schon x-mal gelesen haben und plötzlich fallen uns die Schuppen von den Augen und Gott zeigt uns etwas auf und wir sagen, das habe ich gar noch nie gesehen. Das habe ich noch nie wirklich verstanden. Das zeigt sich auch im Gottesdienst, wenn wir in der Haltung und in der Erwartung den Gottesdienst besuchen, wenn wir sagen, ich möchte mich von Gott ansprechen lassen. Gott redet mit uns. Gott spricht dich und mich heute persönlich an, genau dort, wo es nötig ist. Genau dort, wo er es als gut ansieht. Das zeigt sich auch unterwegs, wenn Gott unser Herz für Menschen oder Situationen weich macht und plötzlich vielleicht hast du das auch schon erlebt, unser Zeitplan plötzlich nicht mehr so wichtig ist und Gottes Plan für unser Alltagsablauf plötzlich überhand nimmt und wir Zeit finden für eine Person, für eine Begegnung, für einen Kaffee, für ein Gespräch, ein Zuspruch, ein Telefon, wo Gott uns etwas aufs Herz legt und wir wissen, ja genau, jetzt redet Gott und ich will mich von ihm gebrauchen lassen oder vielleicht doch nicht. Das ist immer eine Entscheidung, die mitschwingt. Das zeigt sich aber auch, dass Gott uns die Augen öffnet an unserer Freude an Gott, was er für uns alles getan hat. In 1. Epheser 1, Vers 18 bis 20 steht, er, also Gott, öffne euch die Augen des Herzens. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Der Diener von Elisa nahm wahr, dass sie von Feinden umzingelt waren. Doch er war geistlich blind für Gottes Realität. Aber wenn Gott unsere Augen des Herzens auftut, Also wenn es nicht nur um Wissen geht, sondern auch darum, Gottes Realität zu sehen, dann werden wir enorm gestärkt. Wir werden zum Beispiel gestärkt durch sein Wirken in unserem Leben. Gott ist mit seiner gewaltigen Stärke an uns am Werk. Mit der gleichen Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die gleiche Kraft lebt in uns. Wir werden gestärkt durch Zusagen und Verheißungen, die Gott in seinem Wort gibt. Uns ist der Heilige Geist gegeben als Beistand und Tröster. Keine Macht im Himmel und auf der Erde kann uns von Gottes Liebe trennen. Eine weitere Zusage. Gott ist unser Versorger. Gott ist unser Helfer. Gott ist unser Erlöser. Gott ist unsere feste Burg, in die wir uns flüchten können. Wir werden gestärkt durch das Bewusstsein und Erleben von Gottes Gnade. Paulus schreibt in Philipper 3, ab Vers 5, er schreibt dort über sein eigenes Leben, was vor seiner Bekehrung zu Jesus zählte und nachher. Paulus schreibt, ich bin mit meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn war, ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Paulus wurde bei seiner Bekehrung, bei seiner Begegnung mit Jesus blind. Geblendet von dieser Herrlichkeit Gottes, die ihm erschienen ist. Und dann musste Paulus zu einem Mann in eine Stadt gehen und dieser Mann legte Paulus die Hände auf und dann konnte Paulus wieder sehen. Und es veränderte das Leben von Paulus, diese Begegnung mit Jesus. Und es startete mit Begegnung mit Jesus. Er wurde blind und dann sah er. Für ihn galt dann nachher nicht mehr seine Herkunft, seine Anstrengung, sein tadelloses Verhalten. Für ihn galt allein nur noch Jesus zu kennen. Mehr und mehr. Er hat Gottes Gnade erfahren, ohne sie verdient zu haben. Und genau das bewirkt das Geschenk, geistlich sehen zu können auch noch. Unser Blick für die Gnade Gottes wird größer und größer. Geistliches Sehen schafft einen größeren Blick für Gottes Gnade. Wir haben vorhin gehört, wie es mit Elisa und den Aramäern weiterging. Elisa hat darum gebeten, dass dieses aramäische Heer blind wird. Und sie wurden blind. Elisa ging zu ihnen und sagte, ich führe euch dorthin, wo ihr hin wollt. Nahm sie mit nach Samaria. Samaria war die Hauptstadt vom Nordreich von Israel. dort, wo der König war, dort, wo die Truppen waren, dort, wo das Leben läuft. Und dann ging er mit diesen Soldaten in diese Stadt und dann wurden sie wieder sehend. Und sie fanden sich wieder umzingelt von den Israeliten in ihrer Hauptstadt, ausgeliefert, eingeschlossen in die Stadt. Und natürlich kann man das gut nachfühlen, dass dieser König von Israel dann kam und solch eine Freude hatte und sagte, soll ich sie niedermachen? Soll ich? Im Hebräischen steht sogar das zweimal dort. Wie ein kleines Kind hat er sich gefreut. Soll ich sie töten? Soll ich sie töten? Er konnte kaum warten. Und auch hier kommt wieder die geistliche Blindheit zum Vorschein. Und Elisa reagiert mit einem geistlichen Blick, den er von Gott erhalten hat. Elisa war, der sah einfach die Dinge anders. Und er sagte zum König von Israel, nein, tu es nicht. Gib ihnen zu essen, gib ihnen zu trinken und dann schick sie nach Hause. Und genau hier begegnen wir dieser Gnade Gottes. Einmal mehr. Und zwei Punkte möchte ich hier hervorheben. Wir werden konfrontiert mit unserem Unvermögen und auch mit der Gnade Gottes. Also zwei Punkte. Durch unsere eigene Blindheit können wir plötzlich uns in Situationen wiederfinden, in denen wir uns echt schämen. Oder einfach keinen Ausweg mehr wissen. Wie diese Aramäer umgeben von ihren Feinden, von den Israeliten. Vielleicht kann da Auflehnung gegen Gott ein Thema sein, Unglaube, Gleichgültigkeit, eine Sucht. Wenn der Heilige Geist uns unsere dunklen Flecken aufzeigt in unserem Leben, dort, wo etwas nicht gut ist, dann kann das bei uns Scham, Schuld auslösen, Flucht, Verdrängung, einfach nur noch weg. Aber dass uns der Heilige Geist das aufzeigt, das ist auch geistliches Sehen. Er öffnet unsere Augen für das, was in unserem Leben nicht gut ist, was wir angehen sollten mit Gottes Hilfe. Aber dann, wenn das die Schuld, die Flucht, die Verdrängung kommt, dann ist das noch nicht das Ziel, denn Gott begegnet uns mit einer unvorstellbaren großen Gnade. Es ist eine unverdiente Gnade. Durch diese Gnade macht dich Gott zu deinem Kind. Durch diese Gnade spricht dich Gott gerecht von aller Schuld. In Titus Kapitel 2, Vers 11 bis 13 steht, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns nach aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht und die Erfüllung der Hoffnung, auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. 2. Punkt, der eigentlich gleich ist wie der erste, aber von einem anderen Standpunkt aus. Ohne die Gnade Gottes sind wir Menschen verloren. Das gilt für uns, wie auch für jeden anderen Menschen. Und wenn uns nun Gott die Augen öffnet für seine Gnade, was er für uns getan hat, wie wir als Soldaten vielleicht in dieser Geschichte, die Aramäer, die haben es nicht verdient und man setzte ihnen einfach Essen und Trinken vor. Sie haben diese Gnade nicht verdient. Und wenn Gott unsere Augen öffnet für diese Gnade, die Gott uns schenkt, dann können wir unseren Mitmenschen auch mit dieser Gnade begegnen. Dann müssen wir nicht fragen, soll ich sie niedermachen, soll ich jetzt endgültig Schluss machen, sondern wir können sagen, hey, ich will diese Gnade, die ich bekommen habe, weitergeben an meine Mitmenschen. Wäre das nicht wunderschön, wenn Menschen der unverdienten Gnade Gottes begegnen und dann zum Schluss kommen, dass alles, was sie vorhin aus eigenem Antrieb geleistet haben, dass das alles nichts bedeutet im Vergleich zu dem, dass Jesus ihnen persönlich begegnet. Wie Paulus. Das hat sein Leben verändert. Spannend ist ja, wenn wir diese zwei Strategien vergleichen, um den Sieg über die Aramäer herbeizuführen, vom König von Israel und von Elisa, dann sehen wir, der König von Israel, geistlich blind, der wollte einen Vernichtungssieg. Jetzt oder nie. Einmal den Deckel zumachen, fertig, Schluss. Und Elisa, der offen war für Gottes Blick, führte aber einen Sieg herbei durch Gnade. Dann stellt sich uns die Frage, für welche Strategie lassen wir uns einspannen? Ich möchte zum Schluss, auf der Schlussgerade, eine bemerkenswerte Situation vom Neuen Testament noch mit hineinnehmen, die das genau auch wieder widerspiegelt. Als Jesus kurz vor seiner Verhaftung, vor seiner Verurteilung, vor seiner Hinrichtung mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane war, kam es zu einer ganz speziellen Situation. Leute kamen, die Jesus verhaften sollten. Die hatten einen Auftrag, dort ist dieser Jesus, bringt ihn zu uns, verhaftet ihn. Und als sie die Hand an ihn legen wollten, kam Petrus und schnitt einem Diener vom Hohepriester das Ohr ab. Also verletzte ihn. Also, der war bereit zu kämpfen. Und Jesus stoppte ihn. Und Jesus heilte dieses Ohr von diesem Diener, der gekommen ist, ihn zu verhaften. Und Jesus sagt, steck dein Schwert zurück, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen würde? Elisa hat mit seinem Handeln an den Aramäern das vorweggenommen, was wir heute in der Begegnung mit Jesus erleben können. Jesus hätte alle Macht im Himmel und auf der Erde gehabt, um jeglichen Menschen und jeglichen Gedanken einfach verschwinden zu lassen. Doch Jesus entschied sich dafür, alles auf sich selbst zu nehmen. Alle Dunkelheit, alle Einsamkeit, alle Schuld, alle Scham von uns Menschen. Er nahm es auf sich, nicht weil er es musste, sondern weil er es wollte. Und dann kommt der Moment, in dem unsere Augen aufgetan werden und wir erkennen, dass wir in der Begegnung mit Jesus hilflos unterlegen sind. Und was macht Jesus? Er lädt uns an seinen Tisch. Er heilt das Ohr. Er steckt das Schwert weg. Er geht ans Kreuz für uns. Er lädt uns ein in seine Gegenwart. An seinen Tisch, in Gemeinschaft mit ihm. Nicht, weil wir es verdient hätten, Nicht, weil wir es uns erarbeitet hätten, sondern allein deshalb, weil er uns liebt. Mit dieser unvorstellbar großen Gnade begegnet uns Jesus Christus. Und darum dürfen wir hoffnungsvoll sein, weil Gott uns seine Gnade schenkt. Er öffnet unsere Augen, um sie mehr und mehr zu entdecken, zu sehen und darin zu wachsen. Wir dürfen hoffnungsvoll sein, weil es nicht auf unsere Möglichkeiten ankommt, sondern allein auf Gottes Möglichkeiten. Seine Kraft lebt in uns. Wir dürfen hoffnungsvoll sein, weil jetzt noch Gnadenzeit ist, in der Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen können. Der Heilige Geist will unsere Augen des Herzens öffnen für diese wunderbare Gnade und Hoffnung, die uns in Jesus geschenkt ist. Wir dürfen hoffnungsvoll sein, weil Gott unser Gebet erhört, wie bei Elisa. Und darum möchte ich zum Abschluss beten. Vater im Himmel, öffne du unsere Augen. Lass uns sehen, was du siehst. Lass uns verstehen, was du für uns bereithaltest. Lass uns immer mehr entdecken, wie gross und weit und tief und unvorstellbar deine Gnade ist, mit der du uns begegnest. Und lass uns leben in dieser Gnade. Mach unsere Herzen, unsere Augen von unseren Herzen auf. Jetzt, heute. Für deine grosse Gnade, für deine Hoffnung, die du uns parat hast. Und dass wir vielleicht auch, ja, dass wir gerade auch in ausweglosen Situationen gestärkt sind, weil wir wissen, du bist da, du bist grösser und du schaust und du bist unsere Hilfe. Amen.